Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Diesmal ist es wieder eine ungerade Zahl, die 365, und ich begrüße alle, die uns zuhören, und wünsche, dass wir gemeinsam eine schöne halbe Stunde vor uns haben.
Ja, das wünsche ich auch, gemeinsam. Ich habe eine schöne halbe Stunde, denn ich erfahre von den Kollegen Neues und ich kann auch ein bisschen was Neues erzählen.
Ja, und bei mir, herzlich willkommen zunächst. Bei mir wird es eine Runde voller, ja im Prinzip Tränen in den Augen, weil ich die Musikmesse besucht habe.
Aha. Hm. Tränen in den Augen.
Ja,
haben die da Zwiebeln verkauft oder was?
Nein, ich hätte Gott sei Dank, ich hätte leider nicht genug Geld dabei, sonst hätte ich einen LKW zurückgebraucht. Für einen Musikanten oder einen, der Musik macht, ist es doch immer wieder toll, wie viel schöne Ideen, wie viel Instrumente da rumstehen, wo man einfach sagt, möchte ich gerne haben. Da gibt's so ein paar meiner Lieblingshersteller, das sind meist sehr, sehr kleine Läden oder sehr, sehr kleine handwerkliche Betriebe, die die Gitarren noch per Handarbeit bauen, die leider sehr teuer sind für meinen Geldbeutel.
Sag mal, fährst du ohne LKW dahin?
Ich fahre ohne LKW dahin, ich weiß auch warum. Jetzt sagen die Zuhörer, sicherlich wieder, ja, Musik. Man muss sich überlegen, dass es gibt von der GfK eine Untersuchung, dass jeder 10. Bundesbürger in seinem Leben mit Musikinstrumenten in Berührung kommt. Die Branche macht insgesamt, hat also in 2012 912 Millionen Euro Umsatz gemacht in Deutschland. Davon ist mehr als die Hälfte, also 438 Millionen Euro, richtige Instrumente. Der Rest, 295, sind so Zubehör wie PA-Anlagen, Mikrofone, Verstärker und sowas. Und 186 Millionen für Recording Devices, also für Aufnahmegeräte, so Sachen hier, so Field Recorder, wie man das neuerdings nennt, die wir haben, also MP3-Recorder, mit Studioausrüstungen, so Sachen hier, so Aufnahmemischpulte, wie ich die rumstehen habe, die haben wir ja auch schon in Sendungen gezeigt. Also das ist ein Riesenmarkt, ein Milliardenmarkt fast. Und so haben sich denn auch, das in Frankfurt ist die größte Ausstellung dieser Art in der Welt, 2285 Aussteller aus 94 Ländern getroffen. Und die Messeleitung geht davon aus, dass sie ungefähr 70.000 Besucher dieses Jahr haben werden. Voriges Jahr waren es auch so viel. Interessant war, ich habe zufälligerweise mit einigen Ausstellern gesprochen und habe dann mal so gefragt, wie ist es denn? Ich war am ersten Messetag da, da ist normalerweise nicht viel Lust. Nee, wir sind erstaunt. Wir haben dieses Jahr mehr Zuspruch als im vorigen Jahr und das schon am ersten Messetag. Ein paar Firmen waren nicht da, was mir sehr leid getan hat. Line 6 war nicht da, die wollen das nicht. Andere, wir hatten ja mal diese digitale Stagebox von RME da, die haben einen neuen Prototyp da gehabt. Wenn der dann im August kommt, kriegen wir den vielleicht mal geliehen. Da kann man mit dem Laptop diese großen, wunderschönen Sachen machen, einfach über USB 3, also diese 190 Kanäle über USB 3 fahren. Es hat viel Umwandlung gegeben. Roland zum Beispiel, also Roland Musikinstrumente, ist von Hamburg nach Frankfurt umgezogen. Das haben nicht alle Mitarbeiter gemacht. Da ist leider Know-how verloren gegangen. Das erfährt man denn so, wenn man sich mit den Jungs und Mädels da unterhält. Was man auch sieht, ist, dass diese ganze Branche iPad-abhängig ist. Also der Wolfgang Back könnte da bei denen was werden. Ich habe dann immer nur dumm geschaut mit meinen Androids. Aber diese Hersteller wie Mackie zum Beispiel oder Yamaha oder Roland oder Avid oder wie sie alle heißen, steuern ihre Geräte mittlerweile mit dem iPad. Teilweise mit einem Spezialkabel dran. So hat Yamaha Keyboards, die werden einfach eingesteckt. Da kann man dann, die haben so Lämpchen drin, da kann man sich dann über das iPad das Klavierspielen beibringen lassen, mehr oder weniger. Oder man kann Special Effects damit steuern. Die Firma Sennheiser, allerseits bekannt an sich für Mikrofone, hat ein Lautsprechersystem vorgestellt mit aktiven Lautsprechern, die drahtlos verbunden sind und zentral über ein iPad gesteuert werden. Das heißt, dass der Soundingenieur, also der normal am Mischpult sitzt, kann frei in dem Saal rumlaufen, der beschallt wird an allen Stecken, allen Ecken und kann dann die Box, die zu der Ecke gehört, in der Lautstärke ein und aus laut und leise stellen. Eine sehr schöne Entwicklung, die da kommt. Dann habe ich gesehen, das erste I/O-Interface mit Thunderbolt. Thunderbolt ist ja die Apple-Schnittstelle, die normalerweise auch für Bildschirme gedacht ist, die sehr, sehr schnell ist, sehr leistungsstark ist. Ist, glaube ich, ursprünglich eine Intel-Entwicklung. Da kann man 64 Kanäle parallel über, mit 64 Kanäle mit 192 Kilohertz rein und raus fahren. Also eine wunderschöne Sache, wenn man sehr professionell Musik produzieren will. Eine andere Sache war, die gehört jetzt nicht in die Computerei rein. Bei den Gitarrenherstellern sieht man immer mehr, dass High Pressure Laminates, so nennen die das, HPL, statt Hölzer verwendet werden. Die haben nämlich alle ein Problem, dass diese exotischen Hölzer, die man gerne nimmt für akustische Gitarren, die so toll klingen, immer seltener werden und sehr hohen Restriktionen unterliegen. Da hat ja die Firma Gibson vor ein paar Jahren mal Probleme gehabt. Da hat man behauptet, sie hätten Hölzer eingeführt, ohne eine Einfuhrgenehmigung dafür zu haben. Also illegal eingeführt, hat man denen die Fabrik einfach mal eine Zeit lang zugemacht. Ein sehr hoher Verlust für die. Und deswegen gehen die her und es werden künstliche Hölzer, also Holzreste mit einem Bindemittel vermischt, unter hohem Druck gepresst und da werden dann Instrumente daraus gebaut, die interessanterweise sehr interessant klingen. Sie klingen nicht so wie die Holzinstrumente, sie haben ein etwas eigenes Leben, aber die Hersteller sagen, wir können damit wunderbar bauen, es ist stabil. Wenn wir die Hälse daraus bauen, dann haben wir auch lange Sustainzeiten, also lange Resonanzzeiten und sind sehr, sehr zufrieden damit. Dann gibt es noch so andere Sachen wie Personal Mixer, die von einigen Herstellern angeboten werden. Das ist etwas, was man zu Hause nicht braucht, das braucht man auf der Bühne. Wenn zum Beispiel, man hat ja schon mal diese man sieht ja bei den Musikern, dass sie so Boxen, so Monitorboxen vor sich liegen haben. Und an sich möchte jeder da was anders hören. Der Gitarrist möchte seine Gitarre hören, der möchte aber der Schlagzeuger interessiert den weniger oder nur ganz leise. Den Bassisten möchte hören, er möchte den Sänger hören, auf allen Dingen möchte er sein hören. Der Sänger wiederum, der möchte gern, dass die Orgel hören, also die Keyboards hören, möchte die Gitarre hören, möchte den Bass hören, den Schlagzeuger interessiert den weniger. Also jeder hat da so seine eigene Vorstellung, was er hören möchte. Und da der Mischer, der an dem Monitormischer steht, das nicht immer weiß, kann man das dann persönlich einstellen und hat so ein kleines Kästchen da, kann sich selber seine Sachen laut und leise drehen und das hören. Und das Schöne dabei ist, die sind jetzt nicht mit analogen Kabeln untereinander verbunden, sondern die werden über Netzwerkkabel oder über Glasfaser miteinander verbunden, sodass nur ein dünnes Kabel auf der Bühne rumliegt und jeder kann sich seinen persönlichen Sound abmischen. So, das war jetzt.
Heinz, ich finde das toll, dass du dich so begeistern kannst dafür, für diese Sache. Ich bleibe da immer sehr, sehr cool dabei, weil ich kein Instrument spiele und dementsprechend auch keine Erfahrung in der Technik habe auf der Bühne und auch noch kein Lied gesungen habe vor Publikum.
Mir ist auch besser so.
Ja, das dachte ich schon, ja. Besser so. Und aber du freust dich so richtig, wenn du dann neue, schöne Sachen siehst. Ne?
Also dieser eine Tag, den ich da verbracht habe, war eindeutig zu kurz. Gut, ich habe mich mit ein paar Leuten etwas länger unterhalten. Ein paar kennt man ja schon. Sind auch welche bei, die uns immer mal wieder mit Produkten aushelfen, die uns also Sachen leihen, die uns Hardware leihen, Software leihen. Denn wir hatten ja von den RME-Leuten da, das waren fast 40.000 Euro, die wir im Studio hatten von denen. Die haben die uns einfach mal nur so geliehen, weil wir so nett sind. Mit denen redet man dann auch ein bisschen länger, weil die auch immer wieder interessante Themen haben. Oder bei Bose haben wir einen Bekannten, mit dem haben wir Produkte weniger zu tun, aber das ist einfach ein toller Kerl, der kennt die Branche, der kennt Insider-Sachen, der erzählt dann wieder und dann sind plötzlich anderthalb Stunden weg. Das passiert dann schon mal. Da dauert ein Kaffee eben anderthalb Stunden. Aber dieses Strollchen durch die Hallen und einfach gucken, was da gibt, gerade was denn mich denn besonders interessiert, diese akustischen Instrumente, das ist einfach faszinierend. Da könnte ich an sich die ganze Messezeit da sein. Allerdings ab Freitagsnachmittags dürfen auch nicht nur Fachbesucher, sondern auch die Endkunden rein. Und das muss dann der Horror sein, wenn dann gerade in der Schlagzeughalle jeder, der weiß, wie ein Schlagzeugstock hat, die ganzen Kiddies kommen dann an mit ihren Trommelstöcken und hauen auf den Dingern rum. Das muss ein ohrenbetäubender Lärm sein. Viele von denen hatten jetzt schon Ohrschützer drin, weil es zu laut war denen, obwohl man nur 70 dB offiziell machen kann. In den Gitarrenhallen, gerade bei den E-Gitarren, also hier bei den Fenders und Gibsons und Epiphones und wer das alles ist, werden denn alle Gitarren, die irgendwie verfügbar sind und Verstärker angeschlossen, die irgendwo rumstehen und werden dann versucht, volle Kanne zu drehen. Die Verkäufer oder die Betreuer auf den Ständen laufen nur rum und versuchen, den Schadensbegrenzung zu betreiben. Die müssen nebenher.
Ich erinnere mich da an eine Sache, an die Kölner Messe. Und da gab es auch ein bisschen Musik. Und zwar Automusik. Musik aus dem Auto.
Ja.
Und wir waren da in derselben Halle. Und ich kann dir sagen, das war also bisher das Tollste, was wir da erlebten. Da standen Leute da mit ihren Verstärkern in den Autos drin. Die brauchten einen richtigen Netzanschluss. Und der eine, der legte eine Puppe auf das Dach. Und dann ist er in das Auto eingestiegen und drehte die Lautstärke voll auf. Und dann fing die Puppe an zu tanzen. Und das, ich habe ungefähr mal so gemessen, die ist 20 Zentimeter hochgeflogen.
Wahnsinn.
So hat er da das Dach von dem Auto da mal trackiert mit dem Sound. Also das war ganz schrecklich. Das war schrecklich. Da habe ich übrigens eine Sendung gemacht und habe dort ein Interview geführt. Mit einem, bei dem ich nicht verstanden habe, was der gesagt hat. Weil das war so laut gewesen. Und ich dachte nur, naja, der hat wahrscheinlich sowas gesagt und sowas gesagt. Und mein Zeitgefühl sagte, jetzt machen wir mal Schluss. Und dann habe ich mich bedankt bei ihm. Und ich weiß bis heute noch nicht, was der eigentlich gesagt hat.
Ja, du hast doch die Sendung
toll,
hinterher.
Ist also alles passiert.
Eine interessante Sache habe ich gesehen, die hat weniger mit Musik zu tun, sondern die hat mit Beschallung von Konzertsälen, Kirchen, Beschallung von Bahnhöfen zu tun. Das ist ein Spezialanbieter. Die sind in der Lage, die haben so Tonsäulen sind das, so ganz schmale Tonsäulen sind das. Die sehen fast aus wie Line Arrays, die machen aber was ganz anderes. Die können die vertikale Ausrichtung des Tons um 30 Grad für jeden Lautsprecher ändern. Das heißt, das hört sich jetzt erstmal gar nicht so spektakulär an. Man hat einen Konzertsaal mit Balustrade drin. Also erste, zweite Empore, oben drin alles. Jetzt möchte man ja, dass die Leute alles hören, aber die Balustrade selber soll am besten nicht beschallt werden, denn das würde Reflexionen geben, das würde den Klang wieder verfälschen. Also nimmt man denn so Spezialhersteller, das sind fest installierte Lautsprechersysteme, die haben die auch, Rechner gesteuert, alles da, und ich stelle die denn so wirklich ein, dass zwar die Leute das Klangerlebnis haben, aber die tote Materie rundherum, die an sich gar nichts damit zu tun hat oder die gar nicht beschallt werden soll, die wird ausgeblendet mit den Lautsprechern.
Heinz, das ist wie doch, wird denn das technisch realisiert?
Die Lautsprecher haben einen sehr schmalen Abstrahlwinkel und die werden über Computersteuerung in den Gehäusen gekippt.
Also ähnlich wie ein Scheinwerfer?
Ähnlich wie ein Scheinwerfer, ja. Also ein Schallscheinwerfer. Die gibt's zwar auch, das ist HF-Technik, das ist Ultraschall, aber dieses Ding wird wirklich eingesetzt und das wird eingesetzt. Und wenn man mal gerade in Kirchen guckt, da stehen die Dinger, hängen die Dinger überall an der Wand, damit man gerade bei sehr großen Kirchen auch von vorn und hinten alles hören kann, was sich vorn am Altar abspielt. Denn wenn man nur einen zentralen Punkt hätte, das wäre die andere Möglichkeit, einen riesen Lautsprecher vorne zentral über dem Altar, dann würde man hinten nichts mehr hören auf den letzten Rängen, weil der Schall überall wieder reflektiert wird und es würde nur noch ein Hallmischmasch sein, der wäre dann nicht mehr zu verstehen. Und dafür braucht man diese Spezialanbieter, die machen das, die können das, die sind zwar preislich nicht ganz im unteren Bereich angesiedelt, aber man kriegt dann genau das, was man für seine Räumlichkeit braucht. Das wird auch für die Räumlichkeit dann angepasst. Und dafür braucht man auch leistungsfähige Rechner.
Kann ich mal kurz was sagen?
Hast du gemerkt, dass ich im Redefluss bin?
Bist du?
Hast du gemerkt, dass ich einfach so im Redefluss bin? Wirk mich ruhig ab.
Nee, habe ich gar nicht gemerkt. Was hast du denn zu sagen?
Noch? Ich habe jetzt genug gesagt.
Ja, gut. Ich möchte mal auf eine E-Mail eingehen, die ich rausgefischt habe aus meinem Postkasten. Und zwar kommt da etwas ganz, ganz Altes zum Tragen. Die Stammzuschauer, die kennen vielleicht noch, ja, dann müssen die 1983 schon zugeschaut haben. Das sind ja 30 Jahre schon her. Die kennen vielleicht noch den Know-How-Computer. Auch bekannt als Papiercomputer. Steht auch in der Wikipedia drin. Wir knüppeln uns da mit dem Herrn Fester. Der hat auch einen Papiercomputer, den ich eigentlich noch nie gesehen habe, was das Ding macht. Und dieser Know-How-Computer ist im Grunde genommen ein richtiger Computer ohne einen Prozessor. Man kann da pädagogisch was mit rumspielen, man kann da programmieren, man kann mit Streichhölzern die Bits irgendwo einladen, sich Bits wieder rausnehmen. Man fährt mit einem Kugelschreiber das Programm ab und kann tatsächlich irgendwelche Dinge machen. Addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und damit, wenn man das kann, kann man auch die nächste höhere Stufe potenzieren und ähnlich. So bisher zu den Kreisfunktionen und so weiter und so weiter. Man könnte die ganze Mathematik damit bestreichen. Das würde natürlich keinen Sinn machen, da Sinus und Cosinus mit auszurechnen, mit echten Werten. Da wäre man wahrscheinlich hunderte von Jahren dran, um die ganzen Papiere da einzusammeln für die einzelnen Schritte, die man da machen muss. Aber ereignet sich, und das war auch unsere Idee im Jahr 1983, für schulische Versuche. Und zwar braucht man keinen elektronischen Computer, sondern man kann auf dem Papier mit den Streichhölzern und mit dem Kugelschreiber für Kinder Strukturen sichtbar machen. Was ist denn so ein Programmablauf? Wie wird dann runtergezählt? Wie wird dann hochgezählt? Und wie komme ich zu einem Ergebnis? Wie kann ich eine Ausgabe irgendwo hinleiten? Und das ist nochmal so ein bisschen Rückblick auf das, was wir damals gemacht haben. Und jetzt, 30 Jahre nachdem, bekomme ich Post aus Namibia. Entschuldigung. Und dort gibt es ein www.edunet-namibia.org. Und das ist ein Verein oder ein Verband, der sich darum kümmert, den Kindern in Namibia, die keine Computer zur Verfügung haben, ein bisschen was beizubringen. Sie haben auch gar keinen Strom zum Teil, wie er hier schreibt aus dieser E-Mail. Und dann nützt es auch nichts, den kleinsten Raspberry Pi anzuschaffen, denn der braucht ja immerhin auch schon 2 oder 4 Watt. Und ich muss jetzt die Genehmigung geben, dass ich das Copyright dafür abgebe, und das mache ich sehr, sehr gerne. Und dann wird 600.000 Mal soll dann dieser Know-How-Computer in Namibia gedruckt werden und offiziell in den Schulen eingeführt werden. Haben wir doch wenigstens vor 30 Jahren mal was Positives gemacht. So, Heinz, du darfst weitererzählen.
Nee, ich bin ja mit meiner Geschichte durch. Ich träume weiter von der Musikmesse.
Ihr seid also fertig, ihr zwei. Fix und fertig.
Ja, wir zwei.
Ihr seid fertig. Wisst ihr denn wenigstens, was BTC bedeutet oder ist?
Das gab's.
Etc.
World Trade Center.
BTC. Keiner weiß es.
BTC.
Ja, soll ich es euch sagen?
Ja.
Deutsche?
Bertha am Anfang oder Bravo.
Ach, Bertha.
Bravo, Tango, Charlie.
Bravo, Belgische.
Belgische, genau. Also, ich will hier kein neues Oxfam-Witzel daraus machen.
Nachdem du uns vorgeführt hast, darfst du es jetzt erzählen.
Ich möchte hier irgendwie etwas erzählen, was 2009 begonnen hat. Und zwar Bitcoin. Bitcoin ist eine virtuelle Währung, die es nur im Netz gibt. Ein digitales Zahlungsmittel. So, und dieses Zahlungsmittel, das ist erstaunlicherweise, hat das überlebt. Das hat einige Crashs überlebt. Das ist Geld, was man selbst erzeugen kann. Man geht also auf bitcoin.de und lädt sich bei bitcoin.de etwas herunter und kann dann in einem sehr aufwendigen Rechenprozess eigenes Geld erzeugen, wenn man Glück hat. Mehr sage ich nicht dazu, soll sich jeder selbst einlesen. Und diese Bitcoins, die waren also schon mal runter bis auf wenige Cent. Dann sind sie Ende vergangenen Jahres hochgegangen bis auf naja, so 10 Euro und dann, ich glaube, Ende Dezember waren es auf 7 und, nee, doch so um die 10 Euro herum. Und dann im März gingen sie dann hoch auf 27 Euro und jetzt ist plötzlich etwas passiert, da sind sie hochgerast auf 266 US-Dollar. Dann sind sie runtergeklatscht auf 105, dann wieder hoch auf 179 und dann wieder runter auf 150. Da hängen sie jetzt so Mitte April etwa. So, woran liegt denn das? Das ist ganz normal, weil es kommt jetzt ganz darauf an, wie der Markt ist, wie diese gehandelt werden, diese Bitcoins. Es ist eine virtuelle Währung, also Geld, was man nicht in die Hand nehmen kann. Geld, was eigentlich gar nicht existiert. Geld, was man selbst erzeugen kann. Das könnte man ja sagen, okay, dann mache ich mir unendlich viel Geld. Naja, so einfach ist es nicht. Denn man muss ja auch so eine Art, ja, einen freien Bitcoin eigentlich bekommen. Denn mit diesen Algorithmen, die man bekommt, mit denen man das dann ausrechnen kann, da kann man dann in regelmäßigen Zeitabständen so alle 10 Minuten 25 neue Bitcoins generieren. Aber nicht nur man selbst, sondern die ganze Welt. So, und da muss man natürlich Glück haben, dabei zu sein. Alle 4 Jahre wird diese Menge allerdings halbiert. Und man hat ausgerechnet, und das ist auch das Ziel, dass man niemals mehr als 21 Millionen Bitcoins haben will. Wenn man immer reduziert um die Hälfte, dann kann man sich das einfach vorstellen. So, und diese Bitcoins, jetzt kann man sagen, ja, was mache ich denn damit? Erstaunlicherweise kann man mit diesen Bitcoins bei einigen Händlern im Internet bezahlen. Oh, man kann auch eigene Waren anbieten und kann Bitcoins als Bezahlung entgegennehmen. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Code, ein Schlüssel, der einmalig ist, den man auch nicht fälschen kann. Jedenfalls mit unseren heutigen Computern ist es nicht denkbar. So, und diesen Schlüssel, den gibt man eben weiter und das ist dann eben ein Bitcoin, mit dem man dann bezahlt. Jetzt ist es natürlich so, dass diese Bitcoins anonym sind. Nicht die Coins selbst, sondern die Leute, denen es gehört. Keiner weiß, wer wie viel Bitcoins hat. Keiner weiß, wer mit wie viel Bitcoins was bezahlt hat. Gut, wenn man Ware verschickt, dann muss man es irgendwo hinschicken, ja. Und das ist natürlich ein Problem. Mittlerweile sind ja auch die Staaten darauf aufmerksam geworden. Denn wenn wir virtuelles Geld im Netz haben, welches nicht kontrolliert werden kann, wo keine Steuerbehörde weiß, wie viel haben die denn, wenn man da keine Einkommensteuer darauf erheben kann, keine Lohnsteuer oder irgendwas anderes, es gibt ja noch so viele Steuern, das ist ja schon echt eine Nummer. Es ist also ein anonymes, ja, man könnte sagen, verkryptetes Geld. So, jetzt, wie kann man denn sowas machen? Wie kann man denn so etwas besteuern? Keiner weiß es. Die Staaten selbst hängen da Lichtjahre hinterher, die kommen auch nicht dahin. Man denkt zwar, dass man so mit einer Flat Tax etwas machen kann, dass man die Steuer auf alle Konsumgüter umlegt, weil das Geld selbst kann man ja nicht mehr besteuern oder verzinsen oder wie auch immer. Gut, also diese Gedankenspiele, die gibt es. Es gibt auch Börsen. Die erste BTC-Börse hat eine staatliche Lizenz erhalten, muss man sich überlegen. Also das ist nicht irgendetwas Windiges, Kriminelles, Schiefes, nein. Die hat eine staatliche Lizenz erhalten. Und jetzt ist man gerade dabei, die ersten Bitcoin-Konten mit einer eigenen IBAN auszustatten. Das heißt, Bitcoins, Geld, welches wir nicht sehen können, Geld, welches kein Staat in Zugriff hat, eine weltweite, selbstgeschaffene Währung, kommen aus dem Quark, möchte ich mal sagen, und werden immer mächtiger. Gut, die Geldmenge ist begrenzt, das ist klar. Es wird also niemals so sein, dass wir die Welt damit bezahlen können. Aber dennoch, für viele Staaten stellt so etwas eine Gefahr dar. Und wenn man sieht, wie durch Käufe und Verkäufe, durch ganz normales Marktgeschehen, dieser Wert von Bitcoin springt, wirklich springt, dann sollte man sich vielleicht mal damit beschäftigen. Und das ist ganz einfach. Man geht einfach auf bitcoin.de im Internet, lädt sich da das herunter, was man braucht für die verschiedenen Betriebssysteme und generiert sich sein Geld. Und wenn man Glück hat, uns ist noch was übrig innerhalb dieses Zeitrasters, wo man einen Schlüssel für einen neuen zu schaffenden Coin generiert hat, dann hat man einen Bitcoin. Wenn man kein Glück hat, na, dann muss man weitermachen. Oder, wie gesagt, man muss was verkaufen und muss sagen, bezahlst du mit Bitcoins. Eine ganz irre Sache. Eine Idee, die so fantastisch ist, dass man wirklich darüber nachdenken muss. Wer hat denn Bitcoins?
Gibt es denn auch so einen Banküberfall dann? So ein Bitcoin-Überfall?
Nee, ja. das geht heute anders. Die Kriminellen nehmen sich Botnetze und versuchen in diesen Botnetzen sich Bitcoins errechnen zu lassen.
Genau.
Ja, macht doch Sinn.
Ja, wenn du jetzt, ich glaube, in Skype war das, da werden solche Algorithmen eingeschleust und auf deinen Rechner geschoben und dann werden dort Botnetze aufgebaut, weil diese Algorithmen so komplex sind, werden mehrere Rechner zusammengeschlossen damit und dann versucht man da Bitcoins zu berechnen, um welche zu erhaschen. Und dann werden die so generierten Bitcoins unter den Botnetzbetreibern verlost.
Was ist denn jetzt so ein Bitcoin? Wie sieht denn das aus? Was ist das?
Eine lange Zahlungskette, ja.
Ja.
Das ist eine Kodierung.
Ja, und was muss die beherrschen, die Kette?
Die Kette muss nichts beherrschen. Die Kette selbst ist ein Bitcoin und stellt den Wert dar, den es im Moment hat.
So ein einmaliges, Bitmuster.
Das ist ein Algorithmus, der, wie der Heinz sagte, ein einmaliges Muster berechnet. Mhm. Und das ist die Identifikation dieses virtuellen Geldstücks.
Aha. Also das Ding ausdrucken und mit in den Laden gehen funktioniert nicht.
Muss ich mal hingehen?
Nee, du kannst ja nicht hingehen. Du kannst aber im Internet, du kannst ja irgendwas verkaufen. Und wenn du jemand hast, der Bitcoins hat, dann kannst du sagen, ich verkaufe dir das gegen Bitcoin. Dann hast du direkt etwas. Oder du lädst dir den Algorithmus und lässt deinen Rechner Tag und Nacht daran wursteln und versuchen da zur richtigen Zeit einen Code generiert zu haben, der dann noch einen freien Bitcoin erreicht.
Zur richtigen Zeit, was heißt das?
Naja, wenn diese 25 pro 10 Minuten aufgebraucht sind, weil andere schneller waren mit ihren Rechnern, dann hast du eben keinen mehr. Und wann das eben losgeht mit den 10 Minuten und wie viel noch übrig sind, das weißt du ja alles nicht.
Aha, wahrscheinlich werde ich ein armer Mann bleiben.
Ich bedauere dich beim nächsten Mal, wenn ich dich sehe.
Ja. Ich nehme auch Spenden an. Gibt's auch Bitcoin-Spenden?
Ja, du kannst mir noch ein paar spenden, ja. Ich habe noch nicht genug. Also bitcoin.de, das ist etwas, das sollte man sich ansehen. Und wer sein Geld sicher, inflationssicher und währungskrisensicher anlegen will, der kann das da machen. Aber ob er am Ende was übrig behält, das kann ich natürlich nicht versprechen. Wenn aber ein bisschen was übrig geblieben ist, nur ein kleines bisschen was, dann bitte ich einfach nochmal darum nachzuschauen, was man denn jetzt in den Frühlingsmonaten eventuell noch aus dem Shop gebrauchen kann.
Kann man dann mit Bitcoins bezahlen?
Nein, bisher nicht. Nein. Ein schönes T-Shirt vielleicht, denn wenn die Sonne scheint, dann könnte man sich damit mit kurzen Armen schon mal rauswagen. Aber der Thomas Ritter hat das im Shop ja alles schön auch bildhaft aufgereiht und ist auch gern bereit, da, wenn jemand was bestellt, das ganz blitzschnell zu schicken und zu liefern. Ja. Das war's für heute. Sagt mal tschüss.
Gut.
Dann tschüss. Daumen hoch und tschüss.
Daumen hoch.
Ja, dann verabschieden wir uns für heute.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.